Ich lese jetzt den Predigttext, und zwar geht es da um einen Dialog zwischen Mose und Gott. Die haben richtig miteinander geredet. Aus 2. Mose 33, Abvers 17. Nein, Vers 18, entschuldigt bitte. Er aber antwortete: So lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach: Ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch sprach der Herr: Siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Ja, Dirk, jetzt bitte ich dich zu kommen. Ja, ich bete noch kurz für dich. Herr, ich danke dir für Dirk. Ich danke dir, dass er hier zu uns gehört und dass er uns dein Wort weitergeben will. Ich bete darum, dass du durch ihn sprichst und dass du ihn ganz ruhig machst. Ja, und das weitergibst, was du ihm aufs Herz legst. Herr, danke, dass du da bist. Amen.
Ja, schönen guten Morgen nochmal. Ich freue mich wirklich auf dieses Jahr hier in der Gemeinde. Bin sehr gespannt, was Gott vorhat, und finde, ich habe mich sehr gefreut über dieses Thema für die Predigt, weil ich habe den Eindruck, das ist ein richtig guter Start in dieses Jahr. Die Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir auch nur einen Funken davon verstehen, wie herrlich Gott ist, dann verändert das unser komplettes Leben. Das kann nicht anders sein. Und deswegen, ja, möchte ich auch nochmal dafür beten und euch segnen im Hören, dass Gott ja sich ein Stück weit offenbart, auch heute. Und im Psalm 57, Vers 6 steht: Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Welt. Und Herr, ich bete, dass du das tust, dass du über alle Welt und jetzt hier den Stadel, dass du dich erhebst, dass du dein Angesicht leuchten lässt und dass wir ein Stück weit davon entdecken. Und der Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in euer Herz gegeben, dass durch dich entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Danke, Jesus, dass du da bist. Amen. Zweite Mose 33, wer mitlesen möchte, so ein paar Verse drumherum werden wir uns auch noch anschauen. Also zweite Mose Kapitel 33 ist diese spannende Begegnung, von der wir gerade gehört haben, von Mose und Gott, ganz persönlich. Und es beginnt alles mit diesem Wunsch von dem Mose. Dem Wunsch, der, wo ich sagen würde, das ist eigentlich ein erstaunlicher Wunsch, gerade von Mose vielleicht. Denn Mose hatte doch eigentlich Gott schon ziemlich gut kennengelernt. Also Mose begegnet ja Gott in diesem brennenden Dornbusch. Da kann man lesen in 2. Mose Kapitel 3 schon direkt. Da stellt Gott sich Mose vor, und zwar ganz persönlich, sogar mit seinem Namen. Sagt: Ich bin Jahwe. Ich bin der Gott, der ist, der da ist für dich. Ich bin der Ich Bin. Und dann kurz davor, vor diesem Text, in Kapitel 33, wird von diesem heiligen Zelt, dem Zelt der Begegnung gesprochen. Gott begegnet Mose ganz persönlich in diesem Zelt. Er kommt in dieses Zelt rein und kann mit ihm reden. Vers 11 heißt es, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wie ein Mann mit einem Freund redet, so redet Mose mit Gott. Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Aber das ist eine richtig enge Beziehung, die die beiden schon haben. Und dann könnte man halt sagen, vielleicht, Mose hat doch jetzt vielleicht auch genug. Der hat ja schon mehr als alle anderen irgendwie. Aber nein, Mose wünscht sich mehr. Und das ist genau das, was es auslöst, wenn du Gott kennenlernst. Je näher du ihm kommst, desto mehr willst du von ihm. Je mehr du ihn kennenlernst, desto mehr Sehnsucht hast du nach ihm. Die Sehnsucht wächst dadurch. Und letzte Woche noch mit jemandem gesprochen, der sagt, ja, wie ist das mit diesem Kennenlernen eigentlich? Das ist ja etwas, wo wir immer von reden, wir möchten Gott näher kennenlernen. Und auf der anderen Seite sagen wir können Gott nicht ganz verstehen. Dieses Verstehen, dieses Kennenlernen ist kein Kopfwissen. Es geht nicht darum, Gott irgendwie zu begreifen, Gott in den Verstand zu bekommen, sondern es geht darum, dieses Kennenlernen, wenn wir davon in der Bibel lesen, das ist nie ein Kopfwissen, ein Kopflernen, sondern es ist immer ein Erfahrungslernen. Es ist immer etwas, wo ich eine intime Begegnung mit Gott habe und er sich mir ein Stück weit offenbart. Nicht für meinen Kopf, sondern vor allen Dingen für mein Herz. Und wenn das passiert, dann wächst Sehnsucht. Das ist die Grundlage vom Glauben. Wir haben in dem letzten Jahr, habe ich mal so ein Bild gehabt von diesem Baum, ein Baum, der darstellt, wie das geistliche Wachstum bei Menschen funktioniert, also wie das geistliche Wachstum bei Menschen funktioniert, wie es aussehen kann. Und ich hatte den Eindruck, die Wurzel von all dem, von diesem geistlichen Wachstum, ist immer die Zeit mit Gott verbringen und ihn besser kennenlernen. Dadurch auch mich besser kennenlernen, wer ich bin in seinen Augen. Und daraus wächst die Sehnsucht. Und dann erst beginnt alles andere. Dann wächst auch die Sehnsucht, ja, in der Bibel zu lesen, mehr von ihm zu erfahren, also auch Informationen vielleicht zu bekommen. Aber nie um der Information willen, sondern weil ich Sehnsucht nach Gott habe. Und das wünsche ich dir und darauf kommt es wirklich an. Deswegen dieses Gebet um Offenbarung, auch für heute Morgen. Mose wünscht sich, Gott zu erfahren. Er sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und ich finde das so großartig, dass Gott auf diesen Wunsch tatsächlich eingeht. Allerdings gibt es dabei ein Problem. Denn so ganz vollständig kann Mose Gott eben nicht sehen. Denn Gott ist heilig. Und Gottes Heiligkeit ist tödlich. Er sagt, du kannst mein Gesicht nicht sehen, denn kein Mensch, der mich sieht, der bleibt am Leben. Was krass, oder? Kein Mensch, der Gott sieht, bleibt am Leben. Und das ändert sich auch im Neuen Testament nicht. Wenn von Gott gesprochen wird, dann heißt es zum Beispiel in 1. Johannes, Kapitel 4, niemand hat Gott jemals gesehen. Und 1. Timotheus 6, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Warum können wir Gott nicht sehen? Weil wir Menschen in unserem menschlichen, in unserem sündigen Zustand einfach nicht zu Gott passen. Weil Gott so anders ist, so großartig ist, dass wir sofort vergehen würden, wenn wir Gott anblicken würden. An den Stellen, wo Menschen der Bibel Gott ganz nahe kommen, da kriegen wir so eine Ahnung davon, da spüren wir etwas davon. Es ist fast durchgängig so, dass Menschen an der Stelle Angst bekommen. Dass Menschen glauben, dass sie sterben müssen. Sie sagen zu Gott, bitte geh weg von mir. Geh weg von mir, weil ich ein sündiger Mensch bin und weil du so anders bist. nicht weil Gott so schrecklich wäre, sondern weil Gott so anders, so großartig ist. Das ist die Furcht des Herrn, die da entsteht. Eine Furcht vor dem, der so viel größer ist, vor der Heiligkeit Gottes. Gottes Furcht. Sündige Menschen passen einfach nicht zu diesem Gott. Und ein paar Verse vorher, im Vers 5, da sagt Gott einmal zu Mose, sagt den Israeliten, ihr seid ein widerspenstiges Volk. Würde ich auch nur einen Augenblick in eurer Mitte sein, müsste ich euch vernichten. Würde ich nur einen Augenblick in eurer Mitte sein, müsste ich euch vernichten. Eine vollständige Offenbarung der göttlichen Herrlichkeit und Heiligkeit würde jeden Menschen auf der Stelle umbringen. Sogar Mose selbst würde es komplett überwältigen. Was für einen großen Gott haben wir? Was für einen großen Gott haben wir? Und so muss Gott Mose also schützen. Und ich finde es so toll und ich habe gedacht, so süß, aber es ist nicht süß. Aber so wie Gott das macht, er lässt Mose also in diese Felskluft sich stellen. Und es kann sein, dass diese Felskluft übrigens die ist, die in der später, wir haben letztes Jahr, habe ich glaube ich, einmal eine Predigt darüber gemacht, über Elia, der Gott auch begegnet in diesem Berg Horeb und der darf sich auch in so eine Felskluft stellen und Gott geht an ihm vorbei. Und hier haben wir sehr Ähnliches, also wie auch immer, man kann nicht mehr genau sagen, wo dieser Fels war, aber der Mose darf sich da reinstellen und Gott sagt, ich werde mit meiner ganzen Güte an dir vorübergehen. Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Und dann will ich meine Hand wegnehmen und du darfst hinter mir hersehen. Das ist vielleicht auch so ein Stück weit Bild dafür, wie wir manchmal Gottes Herrlichkeit entdecken können. Da, wo wir ihm hinterhersehen können, wo er vielleicht was getan hat in unserem Leben, wo wir im Nachhinein schauen können, da war was. Oder Gott uns so in einem Streiflicht, einem Blitzlicht begegnet. Wie sieht Gottes Herrlichkeit denn nun aus? Hast du dich das vorhin auch schon mal gefragt? Wie sieht Gottes Herrlichkeit denn eigentlich jetzt aus? Und irgendwie habe ich bei diesem Begriff immer an so einen hellen Lichtglanz oder sowas denken müssen. Also ein ganz helles Licht, wir haben auch ein Lied gesungen, du strahlst heller als die Sonne. Also sowas in der Art, habe ich mir vorgestellt. Aber ich finde es ganz spannend, was hier in diesem Text auch vorkommt. Offensichtlich hat es mit seinem Wesen zu tun. Gott sagt, ich will meine ganze Güte vor dir vorübergehen lassen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Wem ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Also Gott sieht nicht nur herrlich aus. Es ist nicht nur so ein Bild, was man irgendwie sehen könnte. Sondern Gottes Herrlichkeit ist vor allen Dingen die Herrlichkeit seines Wesens. Es ist die Schönheit seines Geistes, eine Schönheit, die sein Charakter ausstrahlt. So wie Gott ist, er ist Güte, er ist Gnade, Erbarmen. Und jetzt kommt's. Wir springen ins Neue Testament und wir entdecken Jesus Christus. Jesus Christus, der diese Herrlichkeit Gottes auf der Erde widerspiegelt. In Hebräer 1, Vers 3 heißt es, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Jesus ist dieser Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Und darum konnte Jesus auch sagen, Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater vom Wesen her. Und ich finde, das ist der Knaller. Gott zeigt uns seine Herrlichkeit in Jesus Christus. Und diese Herrlichkeit, die haben die Menschen damals gesehen. Johannes, der schreibt dann am Anfang seines Evangeliums, wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Oder der Petrus in seinem zweiten Brief, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Seine Herrlichkeit selber gesehen. Nochmal zurück zu Mose. Wenn ihr ein paar Verse weiterlest in dieser Begegnung, wie ist die Geschichte eigentlich weitergegangen? Also wir haben jetzt die Ankündigung, wie das geschehen wird. Wenn man also ein bisschen weiterliest, da wird erzählt, wie das Ganze passiert ist. Und zwar fast spiegelbildlich, also so, wie Gott das natürlich angekündigt hat. 2. Mose 34, ab Vers 5. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke und Mose trat da selbst zu ihm und rief den Namen des Herrn an. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der der Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Und dann, und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an. Das ist die einzige Reaktion. Du Gottes Herrlichkeit entdeckst. Einzige Reaktion, auf die Knie fallen und anbeten. Ich habe das gerade gedacht, wir singen das so oft. Wir haben drei Lieder gehabt, wo es darum ging, dass wir auf die Knie fallen und Gott anbeten. Und ich habe gedacht, wie doof ist das, dass man irgendwie jetzt einfach denkt, was denken denn die anderen, wenn man sich jetzt hier hinkniet? Wenn man wirklich das auch mal tut und mit seinem Körper sogar dabei ist, Gott die Ehre zu geben. Wie schwer fällt uns das manchmal. Wenn wir Gott wirklich sehen würden, wie er ist, dann wird jeder von uns auf die Knie fallen. Das steht so in der Bibel, das wird passieren. Auch jemand, der heute noch sagt, ich kenne Gott gar nicht, weiß noch nicht mal, ob es den gibt, keine Ahnung, der größte Leugner, wird auf die Knie fallen, weil es nicht anders geht. Also Gott begegnet Mose, indem er da an ihm vorüberzieht. Er betet an und dann ist es ganz spannend, das ist der Teil, wo die 10 Gebote dann kommen. Also Mose darf dann diese 10 Gebote aufschreiben. Und als er das getan hat, das ist eine Stelle, die eine meiner Lieblingsstellen tatsächlich im Alten Testament gehört, 2. Mose 34, dann ab 2. Mose Kapitel 34, ab Vers 29. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Und da rief sie Mose und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte auf dem Berg Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging vor den Herrn, also in dieses Zelt der Begegnung, um mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam zu den Israeliten und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Und dann tat er die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Mich beeindruckt das voll. Stellt euch das mal vor, einen Augenblick. Mose redet mit Gott und sein Angesicht, seine Haut glänzt so stark, dass die Israeliten ihn gar nicht anschauen können, dass sie einfach total geblendet sind davon. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir das richtig vorstellen kann, so heiligenscheinmäßig, vielleicht kommt es daher. Aber Das ist großartig. Es spiegelt Gottes Herrlichkeit ein Stück weit wider. Abgesehen von diesem Glänzen, wie wäre das, wenn wir Gottes Herrlichkeit widerspiegeln würden? Gottes Plan für uns, Gottes Gedanke schon bei der Schöpfung war genau das, dass wir seine Herrlichkeit widerspiegeln, dass wir sein Wesen auf der Erde widerspiegeln. Das ist dein Schöpfungsauftrag. Das ist der Sinn deines Lebens. Wusstest du das? Du bist als sein Ebenbild gemacht. Seine Bestimmung für dich ist, das seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Allerdings geht das nur in direkten Kontakt mit Gott. Und der Mensch entscheidet leider, diesen direkten Kontakt mit Gott nicht haben zu wollen. Und er verliert die Herrlichkeit Gottes. Es gibt diese Zustandsbeschreibung in Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, die sie haben sollten. Weil sie sich abgewendet haben von Gott und gesagt haben, nein, ich möchte nicht Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, sondern ich möchte eigentlich lieber meine eigene Ehre suchen. Ich möchte eigentlich selbst mich verwirklichen, anstatt Gott wiederzuspiegeln. Deswegen geht diese Herrlichkeit verloren. Aber Gott bleibt an seinem Plan dran. Es ist weiterhin Gottes Wunsch für uns. Und dann kommt Jesus Christus auf diese Erde. Jesus Christus kommt auf die Erde und er zeigt Gottes Herrlichkeit. Er spiegelt sie wieder. Aber noch mehr. Er zeigt nicht nur, wie das aussehen kann, sondern er gibt uns auch seinen Heiligen Geist. Und durch ihn werden wir wieder verwandelt, können wir verwandelt werden in sein Bild. Wir werden ihm immer ähnlicher. Und es gibt einen ganz tollen Vers, wie ich finde, im 2. Korintherbrief, den ich mir hier fett markiert habe. Ich schlage ihn mal auf. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Der lohnt sich, auch auswendig zu lernen. 2. Korinther 3, Vers 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit wie in einem Spiegel, die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der da Geist ist. Ich lese es nochmal. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der da Geist ist. Kannst du das begreifen, was hier steht? Also wörtlich heißt es hier, steht hier dieses griechische Wort Metamorphose. Metamorphose, das kennen wir vielleicht aus der Biologie heraus, das heißt Verwandlung. Und während Mose Gottes Herrlichkeit nur widerspiegelt, strahlen wir diese Herrlichkeit von innen heraus aus. Und während es bei Mose irgendwann diese Herrlichkeit auf dem Angesicht wieder verblasst, schreibt der Paulus hier den Korinthern, dass wir verwandelt werden von einer Herrlichkeit zur nächsten, das heißt von einer Stufe zur nächsten, es nimmt zu. Es strahlt bei uns immer heller. So ist die Idee dahinter. Das ist Gottes Idee. Römer 8 heißt es, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Da sind wir mit gemeint. Wir sind auserwählt, wir sind da bestimmt, gleich zu sein dem Bild von Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob das dich jetzt irgendwie berührt. Du denkst, oh, ja, klingt irgendwie nett. Oder dich vielleicht auch fragst, warum erlebe ich eigentlich so wenig davon? Bin heute Morgen nicht hier reingekommen und habe hier ganz viele Leute irgendwie glänzen sehen. Also nicht auf der Haut und vielleicht aber auch gar nicht innerlich. Du denkst, die sehen irgendwie anders aus. Also so wie Luther mal sagte, irgendwie die Christen, sagt das Luther? Also die müssten, Nietzsche sagte, danke, ja. Das war einer, der nichts mit Gott zu tun hatte. Ja, das hat ihn irritiert, ja, offensichtlich. Er sagt, wenn das wahr wäre, alles, was diese Christen glauben, dann müssten sie erlöster aussehen. Also sie müssten erlöster aussehen, das habe ich so im Kopf. Warum erleben wir das so wenig? Ist das ganz automatisch eigentlich? Ist das automatisch, dass wir verwandelt werden in diese Herrlichkeit? Oder wie geht das? Tatsächlich kannst du diese Verwandlung nicht machen. Und das finde ich ganz wichtig. Es heißt in diesem ersten Korinther, wir werden verwandelt. Gott ist es, der das tut. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir das auch hören. Und als Christen, es gibt leider ganz viel Religiosität, auch im Christlichen, in Gemeinden, in Kirchen, dass wir denken, wir könnten irgendwie, indem wir fromme Übungen ausführen oder so, könnten wir Jesus ähnlicher werden. Ja, du kannst natürlich die Bibel lesen und schauen, wie hat Jesus gelebt, was ist dann dieses Vorbild, und du kannst versuchen, das zu kopieren. Du kannst sagen, ich möchte das versuchen, ich möchte zum Beispiel anstrengen, mich besser unter Kontrolle zu haben, oder ich möchte gerne liebevoll sein, ich möchte mich anstrengen, jetzt nette Worte zu sagen und so weiter und so fort. Aber du kannst dich nicht selbst verwandeln. Der Kern, dein Herz, das wird leider gleich bleiben. Und dann, und das ist so das, was mir immer bewusster auch wird, dann wird alles andere zum Krampf. Dann tue ich etwas, was aber nicht in mir drin ist. Und dann ist es erstens nicht echt. Und zweitens werde ich immer mehr Probleme bekommen, weil ich merke, ich stimme mit mir selbst nicht überein. Mir geht es nicht darum, dass du die Entscheidung nicht treffen sollst. Nicht die Entscheidung nicht treffen sollst, zum Beispiel liebevoll zu sein zu deinen Kindern, zu deinem Freund, Ehepartner. Mir geht es darum, dass du es selbst nicht machen kannst. Aus dir selbst heraus hast du diese Liebe nicht. Da ist die Bibel ziemlich deutlich. Unsere Aufgabe ist es, und da sind wir genau bei dem Text von heute Morgen bei Mose, unsere Aufgabe ist es, Gott anzuschauen. Du hast es vorhin schon so gesagt, wir werden zu dem, was wir anschauen. Genauso ist es. Das ist das Prinzip der Bibel. Durch das Anschauen werde ich verwandelt. Es ist, jemand hat das mal, ich habe ein Buch gelesen letztes Jahr, da hat jemand das Sonnenblumenprinzip genannt. Was macht die Sonnenblume, um zu wachsen? Sie dreht sich zur Sonne, schaut die Sonne an. Und sie kann nicht anders als, also wenn dann Umstände drumherum noch stimmen, ja, okay, aber sie kann nicht anders als zu wachsen, wenn sie die Sonne anschaut. Und genauso ist es bei Gott. Tatsächlich glaube ich, wenn wir den wahren Gott anbeten, wenn wir Gott anbeten, wie er wirklich ist, wenn wir ihn wirklich anschauen, dann können wir nicht anders als zu wachsen. Und das ist das Geheimnis, und ich wünsche mir, dass wir dieses Jahr da auch als Gemeinde an der Stelle, dass das die Grundlage von allem ist, was wir tun. Und ich habe vorhin von diesem DNS-Sonntag gesprochen, dieser Dein nächster Schritt. Und es wäre fatal, wenn du deinen nächsten Schritt nimmst und denkst, das ist etwas, also hier geht es jetzt ums Tun, ja, also ich weiß nicht, wer das im Kopf hat, da ist das Bild nochmal drauf von diesem Baum. Wir sind in der Krone, bei dem dein nächster Schritt, da geht es um Dinge, die ich umsetzen darf in meinem Leben. Aber wenn die Wurzel nicht stimmt, wenn ich Gott nicht anschaue, dann wird es nur zu einer Form. Also bitte, wenn das für dich nicht dran ist, dann leg an dem Tag alles beiseite und sag, ich habe kein nächste To-Do auf meiner Liste, sondern vielleicht meine nächste, das könnte auch eine To-Do sein, meine nächste To-Do ist, Gott anzuschauen. Zeit mit ihm zu verbringen und mich wirklich auszustrecken nach ihm, ihm zu begegnen und durch das Anschauen von ihm verwandelt zu werden. Das ist mir ganz wichtig, und es ist leider etwas, das kann man ganz oft predigen, und nachher kann es doch passieren, dass dann Leute irgendwie diesen Tag zu einem religiösen, eine Übung machen. Und ich wünsche mir so, dass das nicht geschieht, sondern dass wir Gott wirklich begegnen und auf ihn schauen. Und das ist gar nicht so einfach, weil die Welt sagt dir genau das Gegenteil. Die Welt sagt dir, schau auf dich, dann geht es dir gut. Gott sagt eben, nein, genau das Gegenteil, schau auf mich. Jesus lehrt das. Jesus lehrt das allererste, was er sagt, wenn es um Nachfolge geht, sagt er, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das Ich zurückstellen, nicht auf mich schauen, auf Gott schauen. Noch einen tollen Vers. Kolosser 1, Vers 17. Den Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ein Geheimnis. Und jetzt nur dieser letzte Teilsatz, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht du in dir. Herrlichkeit ist, wenn du Christus lebst und den unsichtbaren Gott widerspiegelst. Und ich glaube, die einzige Frage tatsächlich bei all dem ist, ob du das wirklich willst. Hast du diese Sehnsucht nach Gott? Ein Stück weit vielleicht so wie Mose? Dann kultivier diese Sehnsucht, indem du dir Zeit mit Gott nimmst, indem du andere Dinge vielleicht auch weglässt, die in dieser Sehnsucht vielleicht die überlagert haben mit so einer schnellen Bedürfnisbefriedigung. Mir ist das deutlich geworden in dem Start meiner Beziehung. Es ist ja noch gar nicht so lange, dass ich verheiratet bin. Und davor habe ich mich nie bereit gefühlt für eine Beziehung. Und ich habe gemerkt, ich habe mich auch einfach ganz viel mit anderen Dingen beschäftigt. Und ich habe Dinge zur schnellen Bedürfnisbefriedigung gehabt, auch wenn ich mich einfach nach der Arbeit einfach nur vor den Fernseher gesetzt habe oder ganz viel gearbeitet habe, um diese Sehnsucht nicht spüren zu müssen. Und vielleicht aber auch, um die Sehnsucht nicht spüren zu können. Und ich habe gemerkt, ich musste auch erstmal es aushalten, und da hat Corona mir tatsächlich geholfen, weil da ging es nicht anders. Da war auf einmal ganz viel Luft, ganz viel Leere, und ich habe gemerkt, es ist aber gut, es ist ein Schmerz, aber ich muss diese Leere, diese Sehnsucht auch erstmal spüren können. Ich glaube, der größte Trick des Teufels ist tatsächlich in unserer westlichen Welt auf jeden Fall, dass er uns beschäftigt hält. Dass er uns beschäftigt hält und wir gar nicht rankommen an diese Sehnsucht, weil so viel anderes, schnell Bedürfnisbefriedigung, einfach eins nach dem anderen kommt, was natürlich nicht wirklich befriedigt, was nicht vollständig erfüllt, aber was uns ein Stück weit wieder abstumpft und ein Stück weit wieder ruhig stellt, und wir kommen vielleicht unser ganzes Leben nicht daran, diese Sehnsucht zu entwickeln. Deswegen vielleicht auch Dinge einfach mal wegzulassen. Und sprich mit Gott, sag ihm einfach deinen Wunsch. Sag ihm das einfach, wenn du sagst, ich weiß nicht genau, wie das mit der Sehnsucht ist, und ich wünsche mir, ich will wollen, darfst du auch Gott sagen. Und dann glaub daran. Dann glaub daran, dass Gott sich auch zeigt, dass Gott dir begegnet. Jesus sagt mal zu einer Frau, Jesus spricht, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Also auch das ist etwas, glaube ich, was wir ernst nehmen können, wenn ich glaube, dass Gott sich zeigen möchte. Wir lesen das durchweg in der Bibel. In dem Maß, wie wir glauben, werden wir, glaube ich, auch seine Herrlichkeit immer mehr entdecken. Ja. So viel, glaube ich. Wenn du möchtest, dann da möchte ich gerne mit dir beten. Und wenn du magst, mach das ruhig auch zu deinem Gebet. Einfach dieses Gebet nochmal auch für diese Sehnsucht und Begegnung mit Gott. Gott, ich bete, dass du diese Sehnsucht nach dir wächst. Bei mir immer wieder. Und auch bei Menschen hier, die jetzt hier sind und sich ja das irgendwo tief in sich wünschen und vielleicht aber auch gar nicht an diese Sehnsucht so richtig rankommen. Ich bete, dass du das stärker in uns werden lässt. Dass es jetzt stärker wird und dass das eben nicht wieder in Vergessenheit gerät, auch wenn wir in unserem Alltag sind, wenn andere Dinge kommen. Dass es nicht einfach jede Woche vielleicht am Sonntag oder an bestimmten Zeiten so aufleuchtet, sondern dass das eine Sehnsucht unseres Lebens, unseres Herzens wird und dass wir nicht anders können, als uns nach dir ausstrecken. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du uns begegnen möchtest. Vater, dass du uns begegnen möchtest, wie du wirklich bist. Und ich bete um Offenbarung deiner Herrlichkeit. Auch in diesem Jahr, auch in den nächsten Tagen, Wochen und jetzt. Offenbarung deines Wesens. Wir wollen dich erkennen, wie du wirklich bist. Die Breite, die Tiefe, die Höhe deiner selbst, du Herr. Danke dafür, dass du unsere Herzen siehst und dass du nichts lieber hast, als uns diesen Wunsch zu erfüllen. Amen. Amen.